Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Simon, Tag der Historie heute. Junge, Alter, 4 zu fucking 4. Noch nie in der Bundesliga-Historie gab es ein Spiel, in dem in einer Halbzeit schon 8 Tore gefallen sind. In der ersten Halbzeit schon 8 Tore gefallen sind. Das arbeiten wir mal auf im Recap. Dann geht's im Go-To durch unser Ranking der Top-Matchups. Und heute haben wir im Lieferservice ein Schmankerl vom Herrn. Unsere Abschlusstabelle. Und ich kenne deine Ergebnisse nicht, du kennst meine nicht. Das wird eine schöne Diskussion und mal sehen, wer hier zu Ostermontag wem auch immer ein Ei ins Nest legt. Dabei wollten wir heute auf gar keinen Fall irgendwelche Osterscherze oder ähnliches machen, aber jetzt ist es schon passiert. So, ich hab meinen durch, du darfst gleich bestimmt auch nochmal einen schönen Ostergruß rauslassen. Wir gehen rein in den Recap und ich freue mich auf dich, mein Bester. Bis gleich.
Recap.
Hoppelhase Simon. Oh, oh, macht heute einen Tanz. Oh, oh, oh. Du, Simon, wirklich, ich muss es jetzt schon mal sagen. Willst du noch mal eben ganz kurz Hallo sagen, bevor ich jetzt ganz euphorisch und ganz enthusiastisch mein zweite Bundesliga-Wochenende aufarbeite?
Hallo.
Boah, Simon, ich schwör's dir, ich bin so on fire. Eigentlich wollte ich heute im fucking Schalke-Trikot hier auftauchen. Was war das für ein Spiel? Ja, aber andersrum auch gesagt, was war das für eine Leistung eines Meisterschaftsanwärters in der zweiten Bundesliga? Jetzt nicht Schalke, logischerweise, aber der HSV, der hat sich ja da definitiv nicht mit Ruhm bekleckert, ne? Umso wichtiger Schalke und diese Einstellung. Das war mein Schalke, wie ich sie kenne und wie ich sie lebe.
Ich habe es auch geguckt, das Spiel. Und ich
war
sogar
live da. Ich habe ja meine Dauerkarten da.
Und ja, wir haben, meine Freundin und ich haben drüber geredet. Melo muss doch bestimmt im Stadion sein und
immer
völlig voller Ekstase von aus seiner Sitzschale aufgesprungen sein beim 2:2. Ich bin es nämlich auch vom Sofa, als Zilla da das 2:2 eingeköpft hat. Ich habe mich einfach richtig dolle mitgefreut. Das war so geil. Klar, da spielt natürlich auch so ein bisschen meine Antipathie gegenüber dem HSV eine Rolle. Und aber ja, irgendwo habe ich auch so ein paar Sympathien für Schalke. Dadurch, dass wir hier als Partner auch den Podcast machen, fühle ich da ja auch ein bisschen mit. ja, war einfach geil und war auch verdient. Also wie alle Spieler sich da irgendwie in den Dienst der Mannschaft gestellt haben nach der frühen roten Karte von Kenan Karaman.
Zu Recht auch verdient, ne? Also auf den Sitzen sieht man das dann logischerweise nicht. Wir haben ja wirklich keinen blassen Schimmer gehabt, warum da jetzt auf einmal nach der zweiten Minute so eine rote Karte da um die Ecke kommt. Aber in der Halbzeit und so, die ganzen Zeitlupen und so, das war schon also völlig Blackout.
Ja, gehe ich auch voll mit. Also das ist eine glasklare rote Karte, die musst du geben, auch zu diesem frühen Zeitpunkt in der Partie.
Ja.
Ist halt bitter, aber so ist das Regelwerk. Also da hätte sich, ich glaube, Meffert war es, ne, auch wirklich schwerer verletzen können. Das war schon ein übler Treffer da auf Knöchelhöhe.
Über das Knöchel sogar.
Ja, oder sogar überm Knöchel, genau. Ja, das ist eine rote Karte, bitter, war auch nicht beabsichtigt, ne? Also das sind einfach dann diese Zehntelsekunden, die du zu spät kommst in so einen Zweikampf, der Ball ist weg und dann kannst du halt nicht mehr abbremsen. Ist ja auch nur menschlich, du bist ja dann in der Dynamik drin und dann triffst du den da so unglücklich. Dafür haben wir den Videobeweis und ich finde es dann auch richtig, dass sowas dann mit Rot geahndet wird, weil das ist halt wirklich ja, ein sehr hartes Einsteigen, wo auch eine Verletzung billig in Kauf genommen werden oder wird.
Ja,
aber
Hamburg
starke
am Ende,
Leistung danach.
Ja, Hamburg am Ende auch noch Glück gehabt, ne? Wenn Heulund das Ding da, diesen Kopfball dann, ne, nicht drüber setzt, hätte es sogar noch einen Sieg für die Schalke geben können. Aber ey, wirklich, also das war jetzt keine meisterschaftsreife Leistung für einen Anwärter, der tatsächlich jetzt auch wirklich Ambitionen hat, die letzten drei Spiele das Ding jetzt über die Ziellinie endlich mal zu bringen, der HSV.
Allgemein, dieses Aufstiegsrennen da, das hat sich ja in den letzten 3-4 Wochen zum Schneckenrennen entwickelt. Köln hat reihenweise Punkte liegen lassen gegen Greuther Fürth, zum Beispiel letzte Woche. Hat man ja jetzt so auch nicht erwartet und davor die Spiele ja auch nicht wirklich geglänzt. Gegen Hertha auch verloren. Der HSV letzte Woche gegen Braunschweig verloren. Dann jetzt nur ein Punkt gegen Schalke nach 90-minütiger Überzahl. Also du gehst ja ins Spiel, ne, mit einem Mann mehr. Ja, irgendwie die großen Giganten da oben, die so locker flockig durch die Saison gekommen sind, die fangen so langsam an zu rechnen, zu zittern. Und ja, das sieht man halt dann einfach auch an den Ergebnissen, dass da nicht mehr so alles locker flockig von der Hand geht. Aber ich bleibe dabei. Ich habe eigentlich keinen Zweifel daran, dass der HSV in Köln direkt hochgehen. Dafür habe ich auch schon so ein bisschen die Matchups gecheckt in der zweiten Liga. So die Konkurrenten um Magdeburg, Paderborn, Düsseldorf und so, die haben auch noch viele direkte Duelle gegeneinander, sodass man sich da ja auch gegenseitig die Punkte wegnimmt. Ich sage, 2 von 4 Siegen für den HSV und für Köln und beide sind oben.
Ja, sehe ich auch so. Und ich habe gestern noch gegoogelt, ja, wie viele Einwohner hat Elversberg? Was meinst du?
Boah, da kannst du mich jetzt auf dem komplett falschen Fuß erwischen.
Oder 12.000? Andersrum gesagt. Ja, boah, fast auf den Kopf, Alter. 13.000, die passen 5-mal ins Schalker Stadion, ja.
Das ist krass. Ja, das ist echt ein Dorf.
Das ist ja der Wahnsinn. Ja, nicht despektierlich, ne? Aber guck mal, ne? Die liegen auch nur ein Punkt hinter der Relegation, jetzt hinter Magdeburg, ne? Muss ich mal überlegen. Stell dir mal vor, Elversberg-Heidenheim.
Das wäre schon krass, ne? Wenn so ein Dorfverein in die erste Liga aufsteigt. Das wäre eine Sensation.
Ja, Schalke wird es bald schaffen, keine Sorge. Ah, nee. Ja, ich bin ja jetzt wieder euphorisch dann für die kommende Saison. Ne? Mit so einer Einstellung, wenn die da jetzt wirklich auch wieder Vollgas geben, das ist mein, also so, das bin ich.
So ja, ist das. Ich kann mich da nur anschließen, Melo, denn auch ich fühle mich hier gut im Podcast und Bremen hat ja nicht nur einen Punkt geholt, sondern sogar ganze 3 zu Hause gegen den VfL Bochum. Sich wirklich über 90 Minuten spielerisch nicht mit Ruhm bekleckert, aber dann hinten raus auch mal so einen dreckigen gezogen. Das gehört auch mal dazu. Das ist auch eine Entwicklung, die mir auf jeden Fall schmeckt. Jetzt 4 Siege in Folge, wo das auf einmal herkam, weiß auch niemand. Weißt du, zwischen Januar und März kein Spiel gewonnen gefühlt. Und jetzt auf einmal 4 in Folge und kaum aufzuhalten. Und das, obwohl wir letzte Woche Bremen bei den Go-To-Teams mit dabei hatten und du, und dazu kommen wir gleich noch, als Fokusspieler Oliver Börk gewählt hast, was ja in den letzten Monaten und Jahren immer ein schlechtes Omen war, wenn wir Bremen in den Himmel gelobt haben und in sie beliebt haben, dann haben sie meistens nicht abgeliefert. Aber ja, selbst das scheint jetzt mittlerweile zu funktionieren. Mal schauen, wenn wir gleich auf unsere Abschlusstabellen kommen, wo denn der SV Werder bei dir und bei mir finisht.
Ja, es wird spannend. Boah, ich bin so hyped auf diese Episode gleich im Lieferservice, auf den Part mit dieser Abschlusstabelle. Ich muss dir jetzt schon mal im Vorfeld sagen, ich habe jetzt nicht so großartig auf Ergebnisse getippt, ja. Und vielleicht bereue ich es jetzt auch gleich im Nachgang, ja, weil ich sag dir eins, es wird unten, aber auch um die europäischen Plätze, es wird Augenblicksentscheidungen geben. Das wird ein Augenzwinkern, mehr ist da nicht zwischen. Da passt keine Sportbild mehr dazwischen. Ja,
wird bei so mir ist es
eng,
ähnlich.
So fucking eng, ehrlich.
Man tippt bei dem einen Spiel ein Tor mehr, bei dem anderen ein Tor weniger. Auf einmal verschieben sich die Teams da um 3 Plätze. Das ist echt krass.
Ja, mega. Also von daher, das Thema um die Meisterschaft und so, da brauchen wir uns da gar nicht so tief mit befassen, das ist eh schon klar. Aber es ist einfach geil, wie spannend es da jetzt wird um die europäischen Plätze und um den Abstieg. Das wird gleich nochmal ein ganz interessantes Ding. So, was war denn noch interessant? Lass uns nochmal eben, in der Einleitung haben wir es ja schon erwähnt, auf unser historisches Spiel kommen. Ich habe wirklich, ich saß da im Stadion auf Schalke, weil das war ja gerade das Parallelspiel, während dann um 20.30 Uhr war Samstagabend das Spiel der Schalker. Und ich bin ja dann immer meistens schon so 2-3 Stunden vorher da, um die Atmosphäre so ein bisschen aufzusaugen. Und dann gucke ich immer aufs Handy und dann siehst du da diese Ergebnisse da raustrudeln, Alter. Und dann ich dachte, Alter, Union schießt 4 Tore in einer Halbzeit. Was ist denn hier los? Ey, die haben das noch nicht mal in der ganzen Rückserie hingekriegt. Und jetzt auf einmal sowas. Wie ordnest du jetzt entsprechend die Leistung oder die Defensivleistung der Stuttgarter dann ein?
Ja, das war halt dann ein munteres Scheibenschießen. Es hat eine Dynamik angenommen da in der ersten Hälfte.
Jeder Schuss ein Treffer.
Ja, aber wirklich, ne? Das war, ich glaube, die ersten 4 Schüsse aufs Tor, die waren auch alle drin. Solche Spiele gibt's halt mal, ne? Und klar, es war jetzt historisch, aber wir haben ja schon häufiger auch erlebt, dass es Spiele gibt in der Bundesliga mit vielen Toren, wo auch offensiv bei beiden Teams nahezu alles funktioniert und die Defensivreihen eigentlich überhaupt keine Möglichkeiten haben, sich zu zeigen, zu beweisen. Die Torhüter, die müssen ja, viermal einen Ball aus dem Netz holen und haben keine einzige Parade gezeigt. Ist halt super ärgerlich. Ich kenne das ja auch aus der Torhüterperspektive. Das wünschst du dir nicht, ne? Dass du viele Gegentore fängst und keinen Ball halten kannst. Aber es war einfach total verrückt. Also ich habe es tatsächlich nur im Live-Ticker verfolgt und dachte, ich guck nicht richtig. Spinnt die Kicker-App? Was ist denn da los? Steht es noch 0-0 und die machen dann 4-4 draus. Vor allem auch so diese Wendung innerhalb der ersten Halbzeit. Weißt du, 2-0 Union, 2-2, 3-2 Union, 4-3 Stuttgart, 4-4. So verrückt. Und was da auch für Spieler geglänzt haben, dann auch, was Kickbase-Punkte angeht. Mhm. Leopold Querfeld, was ist mit dem zur Hölle los? Ja. Der ist so krass, das ist einer der heißesten Kickbase-Eisen der letzten Wochen. Mhm. Ne? Das war jetzt Tor und Assist, glaube ich, gegen Stuttgart. Dann letzte Woche schon irgendwie mal ein Assist und ein Tor. Und vor allem auch, was für ein Tor gegen Stuttgart. Aus 30, 35 Metern holzt er das Ding da in den Winkel.
Ich habe mir die Highlights angeguckt, der ist mir sofort ins Auge gefallen.
Das
ich habe den auch bei Sarare gekauft. Ich schwör's dir, sofort in Rare.
Stark, ja. Guter Pick, ja. Muss ich vielleicht auch nochmal reingehen, wobei der jetzt innerhalb der letzten Minuten und Stunden wahrscheinlich dann nochmal um ein Vielfaches gestiegen ist. Ja. Wahrscheinlich kannst du jetzt kaum noch bezahlen. aber auch dieses Tor und diese Dynamik zeigt einfach, das war ein Spiel, da hat auf beiden Seiten in der ersten Hälfte alles funktioniert, offensiv, was angefasst wurde. Viele Standardtore ja auch, ne, die dann wirklich auch maßgeschneidert auf die Köpfe und Füße der Mitspieler kamen. Das kannst du halt dann auch irgendwann nicht verteidigen. Hat halt alles zusammengepasst. Werbung für die Bundesliga, richtig, richtig geil. Und ich glaube, bei Union gegen Stuttgart haben das die wenigsten erwartet, dass das so torreich wird. Ja, einfach nur geil. Auch der Zusammenschnitt der Trainer, Steffen Baumgart, nach jedem Tor und Gegentor, ne, der stand da nur noch kopfschüttelnd an der Seitenlinie. Genau. Ne, die konnten selber nicht fassen. Was sagst du da auch in der Kabine? Du kassierst vier Gegentore in einer Halbzeit und schießt selber vier. Haust du dann da drauf und sagst du, was fällt euch ein defensiv und jetzt rafft euch mal? Oder sagst du, ey, offensiv, besser geht's eigentlich nicht. Ist irgendwie ein schmaler Grat, ne? Als Trainer schwer zu greifen da, was man da in der Halbzeit irgendwie anspricht, aber so wie die zweite Halbzeit sich dann ereignet hat, haben beide, glaube ich, gesagt, okay, Fokus voll auf die Defensive, weil da ist ja dann wirklich kein Tor mehr gefallen und ich muss leider zugeben, ich habe die zweite Hälfte dann angemacht und da ist dann wirklich nichts mehr passiert und die erste Halbzeit nur im Ticker verfolgt.
So, ja, genau, so geil es einfach auch in der ersten Halbzeit war, ne? Ja, cool. Sehr schön. Was gab es für dich noch an Überraschungen des vergangenen Spieltags? Lass uns nochmal reinschauen. Also im Grunde genommen waren erschreckend viele Unentschieden dabei und das Erschreckendste für mich, ja, also im negativen Sinne, dann im positiven, das haben wir jetzt gerade besprochen, aber im negativen Sinne war einfach dieses Unentschieden der Leipziger fucking zu Hause, Alter, gegen Kiel.
Ja, das ist, das darf halt nicht passieren im Kampf um die Champions-League-Plätze. Da musst du zu Hause gegen den abgeschlagenen letzten aus Kiel einfach dreifach punkten. Ne? Und das ist ihm nicht gelungen. Und ich fand sogar unterm Strich war so hinten raus, der ist unentschieden fast schon glücklich. Ich fand, Kiel war schon dann auch über das gesamte Spiel gesehen die bessere Mannschaft und wirkte irgendwie griffiger, torgefährlicher. Also die hätten das Spiel auch mit etwas Glück gewinnen können. Leipzig hat ja auch nur durch einen Elfmeter ausgeglichen. Das heißt, aus dem Spiel heraus wirklich wenig Chancen gehabt. Ja, ich bin gespannt. Leipzig ist irgendwie so eine Wundertüte. Ich sage jetzt nicht, okay, aufgrund der Leistung gegen Kiel würde ich sie für die kommenden Wochen total abschreiben und die lassen jetzt Punkt um Punkt liegen und schaffen es nicht mal in die Europa League. Das ist halt irgendwie von Spiel zu Spiel musst du da schauen. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass sie jetzt nächste Woche wieder 3-0 gewinnen gegen ihren Gegner und deswegen.
Auswärts in Frankfurt übrigens.
Ja, genau. Und das wäre halt irgendwie auch so typisch, ne? Du enttäuschst auf ganzer Linie gegen einen Aufsteiger und spielst da die Woche drauf in Frankfurt deinen besten Fußball. Also, das ist halt irgendwie Leipzig in der Saison 24-25. Ja. Einfach eine Wundertüte von Woche zu Woche.
Ja.
Deswegen will ich da auch nicht irgendwie mutmaßen, wie das Spiel kommende Woche ausgehen kann. Weil das kann wirklich in alle Richtungen ausgehen. Aber wir müssen natürlich auch über das Unentschieden der Leverkusener gestern Abend gegen St. Pauli reden.
Ja.
St. Pauli hat gezeigt, dass sie in die Liga gehören. Also die haben wirklich kämpferisch ja, die sehr, sind sehr durch, gut ne? dagegen
das
gehalten.
Thema, da, die brauchen sich keine Sorgen mehr machen.
Ja, ganz klar. Also das war ja auch schon mit letzter Woche, ja, glaube ich, so gut wie sicher. Pauli wird erstklassig bleiben. Da habe ich 0,0 Zweifel mehr dran.
HSV Pauli, ne? Boah, das wird so geil.
Ja, freue ich mich auch riesig drauf. Und ich bin einfach froh, dass Pauli die Klasse halten konnte. Mhm. Weil das ist ein Team, was ich persönlich sehr, sehr gerne mag, was ich gerne in der Bundesliga habe. Und da freue ich mich schon in der nächsten Saison drauf, da auch wieder Spiele des FC St. Pauli zu sehen. Aber gegen Leverkusen, die haben ich unterm Strich den Punkt auch verdient geholt. Also war für mich ein unentschiedenes Spiel. Die haben körperlich sehr, sehr gut dagegen gehalten. Leverkusen hatte extrem wenig Chancen. Also St. Pauli, ja, macht einfach da weiter, wo sie schon die ganze Saison über dran arbeiten. Defensiv einfach sehr kompakt stehen, wenig Torchancen der Gegner zulassen und vorne dann irgendwie versuchen, Nadelstiche zu setzen. Klar, der Ausgleich war auch ein Stück weit glücklich. Hat sich in der Phase aber auch ein bisschen angekündigt. Zuvor war ja das aberkannte Tor von Gila Vugi und dann hat man auch gemerkt, das Millern-Tor brennt, die Fans da. Aber es hat mir halt auch irgendwie gezeigt, seit dem Pokal aus gegen Bielefeld, seit dem Aus in der Champions League gegen den FC Bayern ist Leverkusen einfach finished. Die sind einfach durch, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr los. Die retten sich jetzt noch 4 Spieltage, wahrscheinlich völlig bedeutungslos in den Sommer. Und dann stehen da, denke ich mal, sehr entscheidende Personalfragen an. Mhm. Und dann müssen wir mal gucken in der Sommervorbereitung auf die neue Saison, was wir mit Leverkusen machen. Auch hier im Podcast und in Kickbase.
Ja, zu guter Letzt vielleicht nochmal positiv hervorzuheben, Big Points im Rennen um Europa. Dortmund ist back, Junge. Ne? Das waren 6-Punkte-Spiele da gegen die Gladbacher. Das Ding zu ziehen und jetzt wirklich auf einem sehr guten Weg zu sein, da wieder Richtung Europa zu schauen. Das ist das Dortmund, das ich kenne.
Dortmund hat den Turnaround geschafft. Die hatten ja anfänglich auch Probleme unter Kovac. Da stimmte die Leistung zum Teil. Dann auch viele Torchancen gehabt, die sie vergeben haben und dann auch unglückliche Niederlagen eingefahren. Es war alles so ein bisschen holprig, aber jetzt seit ein paar Wochen in der Liga, dann jetzt auch unter der Woche im Rückspiel in der Champions League gegen Barcelona wirklich mehr als überzeugt. Und ja, die sind voll drin jetzt im Kampf um die europäischen Plätze. Und wenn das so weitergeht, und da kommen wir ja gleich in der Abschlusstabelle noch drauf zu sprechen, könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass es Platz 4 wird am Ende. Und das wäre ja völlig verrückt.
Warte, ich guck mal eben bei mir. Hm? Okay, wir sprechen gleich drüber. Cool. So, ja, lass uns nochmal rüber in den Go-To-Bereich und jetzt wechseln wir nämlich die Kategorie und schauen uns mal an, wie wir uns auf das kommende Wochenende vorbereiten, denn es geht ja hier Knallerfall weiter und überleg mal, wir sind jetzt schon mit 31 zugange, das heißt 31, 32, 33, 4 Spieltage noch, das war's. Alter Verwalter, lass es mal rein. Es
geht so in die Crunch-Time.
Werbung. Jeder feiert sie, wenn sie Titel holen. Doch wahre Fans lieben sie schon vorher. Beino Gittens unter Flutlicht. Pogba 2016 in Schwarz-Weiß. Diego im Weserstadion. Spieler, die die Straßen nie vergessen werden. Genau wie die Shirts von Flutlichtstudio. Keine langweiligen Standardtrikots, keine 0815-Designs, sondern Mode für die, die Fußball fühlen, nicht nur schauen. Also, wenn du wirklich Ball-Knowledge hast, dann weißt du, wo du dein Shirt holst. www.flutlicht.studio. Flutlicht. Ballers recognize ballers. Werbung Ende.
Go to. So, lass mal schauen. Wir haben wieder unsere Top 3 Matchups am Start. Und fangen wir oben an? Nein, natürlich nicht. Wir fangen unten an, ganz entspannt. Es war auch da wieder nicht ganz so entspannt in der Vorbereitung, ja, auf diese Episode. Welche Teams nehmen wir und warum haben wir die wir jetzt gewählt haben, ins Ranking geholt? Ah, so viele Mismatches gibt es da jetzt nicht. 1, 2 dabei, alles cool, aber brauchen wir doch ein bisschen mehr Argumente, warum diese Mannschaft und nicht die andere. Ne? Lass mal anfangen mit Platz 3, Stuttgart gegen Heidenheim. Und da würde ich einfach auch sagen, dem Gegner geschuldet. Und Stuttgart in Torlaune.
Ja, genau so sieht's aus. Also Stuttgart war ja jetzt in der Vorwoche gegen Bremen 2-1 verloren, ganz knapp dann vor Schluss. Jetzt ein 4-4 gegen Union. Liest sich auf dem Papier jetzt nicht total rosig, so ehrlich muss man auch sein.
Ja.
Aber warum wir sie mit in die Go-To-Teams genommen haben, liegt halt auch maßgeblich daran, dass es das Freitagsspiel sein wird. Wir können die Aufstellung einsehen, da können wir dann auf personelle Veränderungen gegebenenfalls in der Startelf auch reagieren, was uns Manager natürlich auch zum Vorteil wird. Ja, es geht gegen Heidenheim, es ist ein Heimspiel. Auch wenn Stuttgart die letzten 5 Heimspiele allesamt verloren hat, glaube ich trotzdem immer noch so ein bisschen an die Heimstärke. So, weil mit den Fans im Rücken traue ich Stuttgart generell irgendwie mehr zu als ohne ihre starken Heimfans. Auch wenn die Ergebnisse das eigentlich überhaupt nicht bestätigen. Aber ja, Heidenheim, ich glaube, die sind maßgeblich darauf angewiesen, ihre Heimfans im Rücken zu haben. Jetzt müssen sie auswärts ran gegen eine spielstarke Mannschaft. Ich finde, Angelo Stiller blüht in den letzten Wochen extrem auf. Viele, viele Rohpunkte hat er gesammelt, viele Scorer auch gesammelt. Jetzt gegen Union waren es ja, glaube ich, auch 2 Assists.
Ja.
Dann in der Vorwoche gegen Bremen auch das Tor vorbereitet. Also der ist wirklich richtig gut in Form und das sieht man auch an seinen Kickbase-Punkten. Also ne, fette grüne Balken holt er jetzt in nahezu jeder Woche. Ja, Heidenheim.
Darf ich nochmal eben ganz kurz in Stuttgart bleiben, Simon? Kurze Frage. Wenn wir schon mal bei den Personalien sind, ne? Alle blühen auf und alles toll und Vorlagen, Tore hin und her. Bis auf einen. Wir haben jetzt gerade schon über einen Rekord bei den Stuttgartern gesprochen, aber so einen Negativrekord, glaube ich, hat Kickbase auch noch nie gesehen, oder? Bei 4 Toren in der Mannschaft nur 35 fucking Punkte. Was ist mit Demirovic los?
Ja, nach seinem Hattrick gegen den VfL Bochum, da kam nicht mehr viel, ne? Kein Scorer gegen Bremen, kein Scorer jetzt gegen Union.
Aber alle anderen um ihn herum, die ballern sich die Punkte um die Ohren, Alter, und der kommt dann mit 35 raus.
Ja, ging so ein bisschen das Spiel an ihm vorbei, ne? Es ist ärgerlich. Aber auch da haben wir den Vorteil mit dem Freitagsspiel, dass wir sehen können, okay, startet Demirovic jetzt nochmal? Oder bekommt Under vorne die Chance, nachdem er jetzt endlich wieder mal getroffen hat und Kickbase relevant wurde. Also das war ja so ein bisschen das Comeback von Undav und vielleicht ist das jetzt auch so das Ende von Demirovic. Ne? Vielleicht geht das so ein bisschen ineinander über. Ja, wir müssen uns überraschen lassen. Kann ein Vorteil sein, dass wir die Aufstellung einsehen können, weil ich könnte mir sogar vorstellen, dass gegebenenfalls Demirovic draußen bleibt und dass Undav vorne ran darf und dass dann ein Mio spielt, ein Fury spielt, vielleicht ein Rieder seine Chance bekommt. Woltemade kommt ja auch wieder zurück. Den habe ich vergessen. Also genau. Ich könnte mir sogar sehr, sehr gut vorstellen, dass Demirovic nicht starten wird gegen Heidenheim. Ja, deswegen Alarm, Alarm an alle Demirovic-Besitzer. Bereitet euch auf jeden Fall mal darauf vor, dass ihr da auch einen Ersatz in der Hinterhand habt.
So ist es. Überlegt mal, ne? Von allen Startelf-Spielern, ja, ist er der mit Abstand schlechteste Punkter gewesen. Ne? Nübel, na gut, bei 4 Gegentoren, ne? 42 Punkte. Stergiou, 65, wurde dann auch rausgewechselt. Alle anderen deutlich über 100. Ne? Karazor geht's los, der schlechteste Punkter von allen Grünbalken-Spielern mit 122 bis hoch dann zu Stiller mit 270. Ja, ich bin bei dir. Ich glaube nicht, dass der starten wird. Wenn, dann wäre es ein großes Wunder.
Ja, aufgrund der Woltemade-Rückkehr, ne?
Und ja, klar.
Ziemlich sicher starten und dann halt jetzt die gute Performance von Undav spricht halt schon einiges dafür, dass dann kein Platz mehr für Demirovic in der Startelf sein wird.
Okay, wie sieht's mit Heidenheim aus? Ich glaube.
Ja, die sind jetzt nochmal unangenehmer geworden in den letzten Wochen. Die haben ja auch den einen oder anderen Punkt eingefahren und auch Leistung gezeigt, die zumindest mal ansprechend genug dafür waren, auch irgendwie kämpferisch in der Liga zu bleiben. Das heißt, sie sind unangenehmer geworden. So viel steht fest, aber ich glaube, dass dann spielerisch trotzdem keine Chance besteht, wenn Stuttgart wirklich an das Leistungsmaximum rankommt. Ist halt auch so ein bisschen die Frage, Stuttgart ist jetzt, glaube ich, 4-5 Punkte hinter Europa. Ob sie jetzt wirklich nochmal alles in die Waagschale werfen, um zu versuchen, über die Liga nach Europa zu kommen oder ob sie jetzt auch so ein bisschen die Saison austrudeln lassen, bloß keine Verletzungen riskieren und dann wirklich alles auf dieses Pokalfinale gegen Bielefeld setzen, weil ein Pokalsieg würde ja bedeuten, dass sie in der Europa League vertreten sein werden in der kommenden Saison. Mhm. Ist halt, ne, das ist auch so die Frage, die ich mir erhoffe, beantwortet zu werden am Freitag. Mhm. Ne? Wie all in geht Stuttgart noch in der Liga?
Ja, wichtiger Punkt, absolut. Dein Ergebnis?
Ich sage 3-1 für den VfB. Ich sage, die geben noch Gas.
Ja, aber auch ohne großes Risiko, da jetzt irgendwie was Großartiges zu riskieren. Da bin ich schon bei dir. Halbgas, vielleicht so bis zur 60. Dann kommen da wieder ein paar, also Vollgas natürlich bis zur 60. Aber Halbgas in Gänze, dass sie ja jetzt nicht alles voll reinballern. Wenn es jetzt ein Unentschieden wird, ist jetzt, glaube ich, auch nicht schlimm. Denke ich mal.
Ja.
Aber ja, es wird so ein Handicap. Dreckiges. 2-0, sage ich. Wir wechseln auf Platz 2. Wir gehen zu dem einzigen Auswärtsspiel in diesen Matchups im Go-To-Ranking. Und zwar das Team der Stunde. Wir haben sie gerade schon erwähnt. Borussia Dortmund. Auswärts in Hoffenheim. Wobei die Hoffenheimer es ja auch gar nicht so verkehrt gemacht haben und auch echt mega Pech hatten, ne? Muss man ja auch sagen, gegen wirklich starke Freiburger zu Hause, die auch wieder erstarkt sind. Ja, wenn du mal siehst, wie die sich da die Bälle schön hin und her kombiniert haben, das war schon ansehnlich, wie die das da gemacht haben. Aber Hoffenheim hat da ganz gut gegengehalten. Ich glaube aber, trotz dem Heimvorteil der Hoffenheimer sehe ich deutlichere Ansätze bei den Dortmundern, die jetzt ganz klar wieder Richtung Champions League schauen wollen. Und für die gibt es nichts anderes mehr. Das ist deren auserkorenes oberstes Ziel ever. Dortmund nicht in der Champions League ist ja fast wie ein Abstieg gleichzusetzen.
Ja, ich glaube, nach dieser komplizierten Saison würden sie sich wahrscheinlich unterm Strich auch mit der Europa League zufrieden geben, weil es ja wirklich bis vor 3-4 Spieltagen danach aussah, als würden sie das internationale Geschäft komplett verfehlen. Aber sie sind jetzt voll mit dabei und spielen auch noch um die Champions League und das wird natürlich auch das interne Ziel sein, ne? Also jetzt noch 12 Punkte holen im besten Fall und dann Champions League spielen und ich glaube mit 12 Punkten ist das auch gar nicht so unrealistisch, wenn man sich die anderen Matchups anschaut, aber dazu kommen wir gleich noch. Die letzten 4 Spiele, 3 Siege, ein Unentschieden, das Unentschieden gegen Bayern München in München, also jetzt auch nicht mal eben so. Dann Svensson, den wir ja auch vor 2 Episoden empfohlen haben, ne, dass der vielleicht ein Tausch wert sein könnte aufgrund auch seines geringen Marktwerts. Stand jetzt 3-mal in Folge in der Startelf. Jetzt sein erstes Tor auch gegen Gladbach gemacht, 205 Punkte. Also da ist unsere Empfehlung auch voll und ganz aufgegangen bis jetzt. Kommen wir zum Matchup am kommenden Spieltag gegen Hoffenheim. Ja, Hoffenheim, weißt du, die dümpeln da mit 30 Punkten auf Platz 14 rum.
Sollten normalerweise absteigen, ganz ehrlich, ey. Schade für Bochum und schade für Kiel, aber so einer Hoffenheim-Mannschaft hätte ich es echt gegönnt in dieser Saison. Schade, dass die anderen so schlecht sind.
Das liegt halt daran, ne? Die haben halt maximales Glück, dass diese 3 Teams da unten so wenig Punkte geholt haben, dass die mit 30 so gut wie durch sind, 4 Spieltage vor Schluss, also mit 30 Punkten musstest du in den letzten Jahren noch am letzten Spieltag zittern, nicht direkt abzusteigen und jetzt bist du mit 30 Punkten 4 Spieltage vor Ende eigentlich schon so gut wie safe. Es ist ein Armutszeugnis und die haben, glaube ich, im Winter auch nochmal 20 bis 30 Millionen irgendwie ausgegeben, um den Kader zu verbessern und auch das hat überhaupt nicht funktioniert. Also die pumpen da Kohle en masse rein und das sind alles irgendwelche Würste. Also Hoffenheim macht mich ratlos und ich glaube, dass Dortmund jetzt mit dem Flow, mit dem sie kommen, da auch über Hoffenheim drüber rollen wird.
Ja. Wie sehr drüber rollen?
Ja, das obligatorische Kramaric-Tor, das muss ich schon mittippen, deswegen sage ich.
Hat er auch schön gemacht, ey. Ja, sein Türchen da wirklich gute Abnahme, direkt rein. Schönes Ding. Was hast du?
1-3.
1-3. Oh, das sind immer gute Ergebnisse, die du in letzter Zeit ablieferst, Junge. Dann gehe ich auf 0-2.
Ja.
Kramaric. Keine Chance gegen die wirklich starke Defensive mittlerweile der Dortmund.
Und seit etwas längerer Zeit mal wieder Dortmund auch bei den Go-To-Teams dabei, ne?
Ja, ne? Stimmt.
Wir glauben wieder dran, aber sie zeigen es uns ja auch seit einigen Wochen.
Ja. So, Platz 1 ergibt sich, Bayern gegen Mainz. Lass uns aber nicht um Bayern willen auf Bayern gehen, sondern nochmal ganz kurz die Chance nutzen. Und die Mainzer, die wir letzte Woche ja eigentlich schon fast gern Abstieg geredet haben, jetzt nochmal ganz kurz auf die Leistung der Mainzer gegen die Wolfsburger eingehen. Am Ende dann doch wirklich Pech gehabt, ja. Kurz vor Toreschluss da noch von Wawro dieses Ding da rein, das war glaube ich sogar noch abgefälscht oder so, ne? Das Ding da rein kriegen zu lassen und dann doch nur noch einen Punkt zu Hause mitzunehmen gegen Wolfsburg. Ärgerlich, die drei Punkte wären schon für einen Turnaround schon wichtig gewesen, ne? Und jetzt dümpeln sie da die nächsten Spieltage, wir werden es gleich in der Abschlusstabelle sehen, dümpeln sie da jetzt rum, ne?
Ja, das ist
kleines Aufmucken vielleicht noch.
Der Glanz ist so ein bisschen verflogen bei Mainz 05, ne? Und das haben wir ja letzte Woche angesprochen, ne? Die Ergebnisse der letzten Wochen sprechen nicht gerade für sie. Das Restprogramm spricht auch nicht gerade für sie. Also eine schwierige Kombination, so bitter, jetzt dann gegen Wolfsburg in der letzten Minute noch den Ausgleich zu kassieren. Aber das zeigt halt auch irgendwie, ne? Da auch selbst das Spielglück ist ihnen so ein bisschen abhanden gekommen. Fiese Kombination. Deswegen bin ich gespannt, wo du sie am Ende der Saison, auf welchem Tabellenplatz du sie getippt hast. Ja, ich glaube, das wird ganz interessant zu sehen sein. Ja. Sind halt jetzt, ne, am kommenden Spieltag gegen Bayern unser Go-To-Team Nummer 1 aufgrund der Form beider Teams. Bayern in der Allianz Arena. Klar, in den letzten Jahren hat Mainz es immer geschafft, die Bayern irgendwie zu ärgern, aber in München, glaube ich, da stand jetzt irgendwie nicht dran. 32. Spieltag gegen Leipzig, Wundertüte Leipzig, da tue ich mich schwer mit einer Prediction, ne? Da wissen wir ja beide, kann irgendwie alles passieren. Quatsch, jetzt habe ich es durcheinander geworfen. Bayern spielt ja gegen Leipzig, nicht Mainz. Genau. Aber Mainz hat, glaube ich, auch noch.
Mainz muss jetzt am 31. Spieltag gegen, das haben wir jetzt auf Platz 1, ne? Die spielen jetzt in Bayern.
Ah, und dann gegen Frankfurt, genau, das Frankfurt, war's. Mainz genau. Spielt nächste Woche gegen Frankfurt.
Genau.
Auch so ein dann kleines Derby.
Ja, genau. Dann nochmal Union.
Ne? Nee, Bochum.
Bochum, sorry, genau. Ja, das ist schon...
Boah, genau, vor allem am 33. Spieltag Anna Kastropper in Bochum.
Genau. Ja, das wird...
Also, für die geht es ja auch um einen wichtigen Dreier, ne? Dass sie noch irgendwie die Relegation schaffen.
Exakt. Vor allem geht es ja auch eher darum, sich dann auf den eigentlichen Spieltag der Bochumer, um den es ja auch wirklich geht, dann vorzubereiten. Die spielen ja dann am 34. Spieltag gegen St. Pauli, aber die spielen ja dann auch direkt gegen Heidenheim, ne? Davor das Spiel. Ja. Die Bochumer, ne? Und je nachdem, wie das Spiel dann abläuft, ne? Wenn sie dann noch irgendwie versuchen, die Bochumer, wenn sie dann noch irgendwie versuchen, ein paar Pünktchen zu holen, weil sie jetzt gegen Heidenheim vielleicht sogar noch Lunte gerochen haben, dann ziehe ich beim Mann, meins.
Ja, also wenn ich mir so die letzten vier Spieltage von Mainz anschaue, dann traue ich ihnen am ehesten am letzten Spieltag zu Hause gegen Bayer Leverkusen Dreier zu. Ja. Also, weil dann wird für Leverkusen die Saison ja schon beendet sein. Ja, die sind von genau. Platz 2 nicht mehr zu verdrängen.
Ja.
Und für Mainz geht es dann noch um Europa und da kann ich mir vorstellen, irgendwie zu Hause im heimischen Stadion mit den Fans im Rücken versuchen die wahrscheinlich dann nochmal zum Sieg zu pushen und in der Form, in der Bayer Leverkusen sich aktuell befindet, halte ich das nicht für ausgeschlossen.
Ja, wirklich. Wie siehst du die Leistung der Bayern? Es war eine super professionelle Antwort, eine sehr souveräne Leistung, ne? Eine gute, wirklich gute Antwort auf die sehr, sehr bittere Niederlage. Letztendlich über Overall, ne? Die beiden Spiele da gegen die Mailänder. Das Ausscheiden in der Champions League. Das musst du auch erstmal verkraften, zumal das Finale da Horm ja sicherlich auch ein Ansporn gewesen ist. Und dann so ein schönes 4:0 in Heidenheim. Durch die Bank weg. Ganz, ganz souverän durchgespielt. So geht's jetzt weiter, ne?
So geht's jetzt weiter. Es war eine sehr souveräne Vorstellung. 90 Minuten Dominanz. 4 Tore gemacht. Also da gibt es, glaube ich, aus Bayern-Sicht nichts dran zu meckern. Minjay, ne, aufgrund seiner zuletzt häufigen Fehler, nicht in der Startelf gewesen. Also auch da, ne, hat uns unser Gefühl nicht getäuscht, dass er auch mal jetzt seine Pause bekommen wird. Stanisic dafür in der Innenverteidigung und hat das meiner Meinung nach richtig, richtig stark gemacht. Und dann wurde es ja auch offiziell verkündet, dass hier von den Transferexperten Florian Plettenberg und Co., dass der FC Bayern sich durchaus vorstellen kann, mit Stanisic in der kommenden Saison auch in der Innenverteidigung zu planen. Weil da halten sich ja oder kommen jetzt auch immer mehr Gerüchte, dass man bereit wäre, Min-Jae im Sommer zu verkaufen. Da gibt es schon diverse Interessenten. Und ich glaube auch irgendwie, dass das passieren wird, ne? Wenn die Summe stimmt, wenn Kim sich das vorstellen kann, wird er gehen. So, und dann wird der FC Bayern selbstverständlich nachverpflichten, aber ich glaube, Stanisic als Innenverteidiger-Option ist auch nicht die schlechteste.
Ja.
Guerrero hat funktioniert gegen Heidenheim, der hat seine Minuten bekommen. Auch da waren wir ja letzte Woche so ein bisschen, oh, warum nicht mal auf Guerrero gambeln, wenn nicht gegen Heidenheim, wann dann?
Ja.
Und er hat performt, 233 Punkte. Ja. Conny Leimer überraschend mit einem Tor, 203 Punkte. Urbig zum ersten Mal zu Null gespielt, 193 Punkte.
Kane, glaube ich, zum ersten Mal außerhalb des 16ers getroffen.
Ja, gefühlt, ja, das stimmt. Dann Coman stand in der Startelf, ein Tor erzielt. Pavlovic durfte starten, 170. Also, ja, viele Spieler, die in den letzten Wochen wenig Spielzeit bekommen haben, wenig in Aktion waren und trotzdem gut gepunktet haben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Marschroute für die letzten Wochen auf solche Spieler. Müller, Guerrero, Pavlovic, Coman und Co. kann man auf jeden Fall mal gehen in Kickbase.
Ja. Dein Ergebnis?
Mein Ergebnis ist ein... Nee, fang du mal an. Ich nehme dir ja immer die guten Ergebnisse
weg. Das wird wieder ein 4-0.
Okay, ich sag 3-0. Mhm.
Gut. Okay. Jetzt wird's ernst, Junge. Wir wechseln zum Lieferservice und gehen in den letzten 20 Minuten ungefähr, haben wir ja noch mal unsere Abschlusstabelle durch. Ja, und diskutieren viel. Ich freue mich. Bis gleich.
Lieferservice.
So, Junge. Jetzt bin ich mal gespannt, ey, ob ich hier völlig daneben liege oder so ein bisschen ist es ja schon durchgesickert, so anhand so, ne, an welcher Position Dortmund wohl landen könnte und so. Ich habe so das Gefühl, dass wir gar nicht so weit voneinander weg sind. Was aber auch nicht schwierig ist, wenn man mal wirklich jetzt mal realistisch sieht, was ist denn in den letzten 4 Spielen da noch großartig an Überraschungen möglich. Es wird einfach eine fucking enge Kiste um Europa und um den Abstieg. Punkt.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Aber ich bin sehr gespannt auf deine Tipps. Ich glaube, es wird lustig.
Alles klar. So, wie wollen wir überhaupt vorgehen?
Ja, von unten nach oben, würde ich sagen.
Ja, oder sollen wir nicht von oben nach unten? Weil eigentlich ist ja oben klar und unten wird es dann vielleicht sogar spannender, oder? Naja, komm, hast du recht, von unten nach oben, weil der Hauptteil wird ja eher Europa sein. Ne?
Ja. Ja, wer wird 18. bei dir, Melo?
Ja, also gar keine Diskussion. Pass auf, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich lege mir nochmal eben an die aktuelle Tabelle daneben und dann gucken wir mal eben, wie viele Punkte die noch dazwischen machen. Ne? Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Lass mich mal eben gucken. So. Zack. Alles klar, dann habe ich es auf dem Schirm. Also, bei mir wird... Gar keine Diskussion und keine große Überraschung. Holstein Kiel, Tabellenletzter. Im Moment gehen sie mit 19 Punkten ins Rennen und genauso viele werden sie am Ende haben. Sie werden nicht einen Punkt mehr holen in den letzten 4 Spieltagen.
Sticht. Bei mir auch auf Platz 18 mit 19 Punkten. Also ich sage auch, sie werden die restlichen 4 Spiele allesamt verlieren.
Ja. Tipptopp. Oder auch nicht tipptopp. So, dann wird es ein wirklich ein, da ist mein erstes Herzschlag-Finale. Punktgleich. Bochum auf 17, Heidenheim noch in der Relegation mit dem leicht besseren Vorverhältnis, weil sie jetzt nun mal auch gerade 5, ich sag mal, eine Tordifferenz von 5 besser haben als Bochum und gehen beide mit 27 Punkten auf 17 und 16 raus.
Okay, dann hast du denen aber schon noch ein paar Punkte gegeben, ne?
Den Bochum. Definitiv mehr als den Heidenheimern, logischerweise.
Ja, ja, nee, ich habe es andersrum. Also bei mir ist auf 17 Heidenheim mit 24 Punkten und auf 16 der VfL Bochum mit 25 Punkten. Ja. Zu Heidenheim, bei mir holt Heidenheim an den letzten 4 Spieltagen 2 Punkte.
Mhm. Bei mir 5 Und Bochum holt bei dir wie viele?
Bochum holt 1, 4, 5 Punkte.
Mhm. Ich habe viele Unentschieden für Bochum drin. Jetzt gegen Union werden sie unentschieden spielen. Das Spiel in Heidenheim werden sie höchstwahrscheinlich verlieren. Das sind dann schon mal die ersten 3 von den 5, die Heidenheim dann nur noch holen wird. Dann gegen Mainz sehe ich Bochum zu Hause. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Klar im Vorteil. Ja, weil durch das Lunte riechen, deswegen weißt du jetzt, warum ich meinte gerade. Ne?
Aber da habe ich auch, also in ja. dem am 33. Spieltag ja. im Heimspiel gegen Mainz habe ich auch einen 1-0 Bochum-Sieg
ja, siehst getippt. Du? Dann sind es bei mir schon 2 Unentschieden plus das sind schon 5 Punkte. Und dann holen die vielleicht nochmal 1-2 Unentschieden. Ne? Oder vielleicht sogar noch einen Sieg, muss man mal gucken. Also so maximal die 7 Punkte. Aber trotzdem wird es nicht reichen, leider.
ja, ich
oder vielleicht so auch doch in der Relegation. Du siehst es ja, 27-27, es kann auch genauso gut 28-27, 26-25 sein. Also es wird auf jeden Fall maximal vielleicht ein Pünktchen Unterschied zwar sein für die Relegation. Zugunsten oder leider auch zum Nachteil der Bochumer.
Mhm. Okay.
Ja.
Der erste Nichtabsteiger auf Platz 15 ist bei mir der FC St. Pauli mit 32 Punkten.
Aha. Okay. Ja, sind bei mir auf Platz 14 mit 31 Punkten, sind wir gar nicht so weit weg. Bei mir bleibt Hoffenheim ohne Witz. Die bleiben bei 30 Punkten. Die werden nicht einen Punkt mehr holen.
Okay, also bei dir ist auf 15 Hoffenheim.
Auf 15 Hoffenheim und die werden bei diesen 30 Punkten bleiben.
Und die holen keinen Punkt mehr
die holen
in den letzten
4
Spielen?
Definitiv
okay.
nicht.
Okay. Ja,
guck mal, jetzt gegen Dortmund werden sie verlieren. Gegen Gladbach auswärts, Gladbach.
Ja, da habe ich Ihnen einen
auch
Punkt zugeschrieben.
Ja. Dann in Wolfsburg. Rasur pur der Wolfsburger. Amora.
Ist auch ein Wolfsburg-Sieg.
Bayern. Also das kannst du sowieso schon abgeben.
Echt? Also ich habe tatsächlich am letzten Spieltag einen Hoffenheim-Sieg gegen den FC Bayern getippt. Weil das in den letzten Jahren so häufig passiert ist. Da
kann
hat doch
passieren.
Kramaric dann am letzten Spieltag immer 3-4 Tore passieren. Gemacht gegen Dortmund oder Bayern. Also irgendwie habe ich da was im linken Ei, dass Hoffenheim am letzten Spieltag zu Hause gegen Bayern komplett
kann aus dem auch Licht Klassenfahrt der Bayern sein, wie du willst. Okay. Ja, weiter geht's. 14 und 15 haben wir.
Ja, mach Platz 13.
Platz 13 ist bei mir da, wo sie jetzt auch stehen, Union Berlin.
Sticht.
Mit 37 Punkten.
Bei mir mit 40. Und das ist krass, ne? Also stell dir das mal vor, was ist das für eine Saison, dass du mit 40 Punkten auf Platz 13 landest und letztes Jahr ist Heidenheim mit 42 Punkten nach Europa gekommen.
Genau. Ist irre. Ist irre, ne?
Ja.
Okay. Aber da haben wir jetzt in Anführungsstrichen nur 3 Punkte Unterschied, ne? Ich 37, du 40. Das heißt, irgendein Spiel werden sie wahrscheinlich mehr gewinnen. Okay, ist jetzt nichts Großartiges. Also lass mal weiter durchgehen, das Mittelfeld da brauchen wir jetzt noch nicht so im Detail einzusteigen. Auf Platz 12 habe ich da, wo sie jetzt auch stehen, die Wolfsburger mit
Sticht.
45 Punkten.
Ich mit 43.
Mhm. So, und dann kommt schon bei mir die erste richtig krass dicke Überraschung.
Jetzt mit Platz 11 kommen wir genau in diese Region, wo irgendwie nur 2-3 Punkte zwischen 11 und Platz 5 entscheiden gefühlt.
Ne? Da kann alles passieren. Aber für mich die dickste Überraschung jetzt, 47 Punkte haben sie jetzt auf Platz 6, 47 Punkte werden sie haben am Ende der Saison. Lass sie auch 48 haben, maximal. Ich habe ein bisschen rumgespielt und da nochmal versucht, zugunsten der Mainzer zu rechnen, bis zum geht nicht mehr. Die werden bei mir bei 47 Punkten rauskommen. Vielleicht maximal 48 Punkte. Ein Punkt noch. Ein Punkt gebe ich dir noch.
Also du hast Mainz auf 11 mit 47.
Mit 47 Punkten.
Ich auch.
Ja.
Ja, ich auch.
Okay. Oh, wirklich, ich habe gerechnet, ich habe gemacht, ich habe getan. Wirklich, es kann auch sein, dass er vielleicht nochmal so ein Unentschieden oder also mal 2 Punkte, wirklich maximal. Das glaube ich aber nicht dran. Wirklich, das ist dann good will. Die werden 47 Punkte haben und damit auf Platz 11 landen.
Ich stelle auch gerade erstaunlich.
Versuch es nochmal. Wirklich, versuch es. Ich habe es dreimal nachgespielt.
Ja, das ist wirklich, ich habe auch 0 Punkte aus den letzten 4 für Mainz getippt. Jetzt gegen Bayern 3-0 verlieren sie. Dann habe ich gegen Frankfurt eine knappe 1-2 Niederlage getippt. Dann habe ich den 1-0-Sieg der Bochumer am 33. Spieltag gegen sie getippt und am letzten Spieltag verlieren sie knapp mit 0-1 gegen Bayer Leverkusen.
Ja. Mit ganz gutem Willen, dieses Leverkusen-Ding.
Mit meinen Tipps.
Ja, ist so. Mit ganz gutem Willen deine These von eben, dass die Leverkusen genauso wie die Bayern am letzten Spieltag so ein bisschen Klassefahrt machen und so, ne? Und da vielleicht nochmal einen Punkt herschenken. Könnte vielleicht sein. Aber mehr als 47, 48 Punkte werden die nicht hinkriegen. Definitiv nicht. So, ja, weiter geht's.
So.
Platz 10. Da gibt's schon den ersten Unterschied zum, wobei, großen Unterschied gab's ja jetzt auch schon, aber gravierenden Unterschied, jetzt einen kleinen Unterschied. Da habe ich nämlich jetzt einen Wechsel an den Positionen. Stuttgart, jetzt momentan auf Platz 11, rückt hoch bei mir auf Platz 10 mit 49 Sticht. Punkten.
Bei mir 48?
Also noch, ja, die werden bei mir noch so 8 Punkte holen.
Okay, 8 von möglichen 12. Okay, wow. Mhm. Da hast du sie gut getippt. Also ich sag jetzt ein 2-0 gegen Heidenheim.
Ja, mich auch.
Dann sage ich einen knappen 2-1 Auswärtssieg bei St. Pauli.
Ja.
Dann am 33. Spieltag unentschieden gegen Augsburg.
Hab ich auch.
Und am 34. eine Niederlage in Leipzig.
Da
also die holen bei mir 7 Punkte. Ja,
ja, da habe ich einen unentschieden.
Okay, ja, dann
liegt aber wahrscheinlich 8, an dem. Ja, genau. Das wirst du aber auch gleich schon sehen, wenn wir über Leipzig sprechen. So, genau. Das war jetzt bei mir Platz 10. Dann mach du mal Platz 9.
Bei mir ist auf Platz 9 der FC Augsburg mit 50 Punkten.
Sticht. Punktgleich, positionsgleich.
Sehr gut.
Im Moment haben sie 43, das heißt 7 Punkte werden die holen aus den nächsten 4 Spielen.
Boah, ist das cool. Ding da, ne?
Ja, ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wer ist bei dir auf Platz 8?
Auf Platz 8 ist Borussia Mönchengladbach mit 51 Punkten.
Bei mir auch auf Platz 7 aber mit 51 Punkten. Denn bei mir auf Platz 8 wegen dem schlechteren Torverhältnis. Kann aber auch wirklich, das kann sich auch verändern. Es sind jetzt punktgleich zwischen 8, 7 und 6. Sind alle mit 51 Punkten bei mir jetzt drin. Und nur das Torverhältnis ändert jetzt alles auf dem Weg nach Europa. Es ist einfach irre. Bei mir auf Platz 8 Werder Bremen mit 51, auf Platz 7 Gladbach mit 51, auf Platz 6 festhalten Leipzig mit 51 Punkten.
Okay, wow. lies mal vor. Was hast du bei Bremen getippt? Wie performen die jetzt in den letzten 4?
Also, Bremen habe ich jetzt gesagt, 6 Punkte noch, ne? Genau. Bremen habe ich getippt. Gegen Pauli jetzt zu Hause werden sie ein Unentschieden holen.
Mhm. Habe ich Sieg Bremen getippt?
Ja, dann wieder ein Unentschieden gegen Union.
Habe ich auch.
Ja, dann ein Sieg habe ich gegen Leipzig.
Okay, da habe ich eine Niederlage.
Ja, und ich glaube noch ein Unentschieden, ne? Gegen Heidenheim.
Okay, ich habe am letzten Spieltag einen 2-1 Auswärtssieg in Heidenheim getippt.
Ich schwör's dir, das entscheidet sich auch wirklich einfach nur am letzten Spieltag, je nachdem, wie die Konstellation da unten abgeht und die armen Säue, die dann gegen diese Abstiegsmannschaften spielen müssen, wo die sich das Herz rausreißen werden. Das ist halt schwierig. Ja,
diese, so wie wir auch sagen, ne, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ich finde, der letzte Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat seine eigenen Gesetze. Ja. Was da manchmal für verrückte Dinge vor sich gehen, da kannst du noch so viel predikten und tippen und irgendwelche Tabellenrechner anwerfen. Am Ende kommt alles anders.
Genau. Ja. So, aber das noch viel Wichtigere ist, ja, gut, Gladbach ist Gladbach. Also da kann sich wirklich an den Positionen alles verändern. Aber Leipzig will ich dir jetzt nochmal kurz meine Tipps mehr mitgeben. Ja? 2 Punkte machen die nur noch in den nächsten 4 Spielen. Gegen Frankfurt werden sie jetzt verlieren. Dann gegen Bayern werden sie verlieren und dann 2 Unentschieden, sage ich. Bremen.
Frankfurt-Niederlage habe ich auch am 32., sagst du?
Genau. Und dann Bremen und das letzte Spiel dann Stuttgart.
Okay, das heißt, wie spielt Leipzig gegen Stuttgart am letzten?
1-1.
Okay, und gegen Bremen verlieren sie am 33.
Nee, auch unentschieden. Und die beiden anderen Spiele verlieren sie.
Das heißt, sie holen 2 Punkte.
2 Punkte.
Zwei Niederlagen.
Jetzt bei 49 und die werden bei 51 rauskommen.
Okay, das heißt, bei dir ist auf 8 Bremen, auf 7 Gladbach, auf 6 Leipzig. Okay, bei mir ist auf 8 Gladbach, Bremen auf 7 mit 52 Punkten. Mhm. Auf Platz 6 habe ich den SC Freiburg mit 53. Mhm. Die sind bei dir wahrscheinlich auf 5?
Die sind bei mir auf 5 mit 52 Punkten. Du siehst ein Pünktchen Unterschied. Das ist irre.
Ja, also Bei mir auf 6 Freiburg. Bei dir Leipzig. Ich kann ja mal zu Freiburg sagen, wie ich da die Ergebnisse predikte. Ich sage, sie spielen unentschieden in Wolfsburg jetzt am kommenden Spieltag. Dann am 32. Spieltag verlieren sie 2-0 gegen Leverkusen. Mhm. Am 33. Spieltag gewinnen sie 2-1 in Kiel.
Ja.
Und am 34. Spieltag spielen sie unentschieden gegen Frankfurt.
Okay. Ja, ist alles realistisch. Es ist nur noch ein Punkt Unterschied. Punkte. Ja, es ist nur ein Pünktchen Unterschied. Ist irre. Wir haben schon lange nichts mehr von Dortmund gehört, Junge.
Ja, auf Platz 5 habe ich die Leipziger. Der Vollständigkeit halber. Und da weißt du jetzt auch, wo es der Dortmund steht. Und ich glaube, das sticht wieder. Ne?
Sticht
Dortmund auf 4.
Ja, Alter. Wie viele Punkte haben die bei dir?
Bei mir haben sie 55 Punkte. Also punktgleich mit Leipzig am Ende. Okay, aber besseres Torverhältnis.
10 Punkte in den nächsten 4 Spielen. Sehr optimistisch. Bei mir sind sie auch auf Platz 4, aber ich habe mit 53 Punkten habe ich sie auf Platz 4. Bei jetzt 45 sind es bei mir noch 8 Punkte, die sie aus den nächsten 12 möglichen holen werden. Schieß mal los.
Ich sage 3 Siege, ein Unentschieden. Also ich sage jetzt ein Auswärtssieg gegen Hoffenheim.
Ja, ich auch.
Am 32. Spieltag Heimsieg gegen Wolfsburg.
Ja, da bin ich schon bei einem Unentschieden. Weiß ich nicht warum, aber irgendwie... Ja, obwohl es doch zu Hause
Wolfsburg
ist
irgendwie richtig schwach, ne? Ja, die haben einen Punkt aus den letzten 5 geholt.
Ja. Okay.
Und zu Hause schwarz-gelbe Wand im Rücken. Hm. Ja, am 33. Spieltag unentschieden in Leverkusen.
Ja, bin ich auch.
Und am letzten Spieltag ein 5-1 Heimsieg gegen Kiel.
Mindestens.
Genau. Also du hast halt das Wolfsburg unentschieden noch mit drin. Genau. Da habe ich einen Sieg und das macht dann halt die 2 Punkte Unterschied. Aber ey, wie verrückt ist das, ne? Wir beide unabhängig voneinander tippen Dortmund in die fucking Champions League.
Ja.
Was zur Hölle?
Ist ja so.
Ja.
Und man muss aber auch sagen, es wird wirklich eng, weil du siehst es kommt jetzt immer noch ganz auf die Leistung der anderen Teams jetzt an, die noch davor stehen. Und da geht es jetzt einfach um Mainz, Freiburg, Leipzig. Die 3 und dann logischerweise die jetzt so auf Dortmund Augenhöhe sind, so mit Bremen und Gladbach. Einfach diese 6 Teams da, die kratzen sich alles aus, was sie haben. Hühneraugen, alles.
Aber wie krass, ich sehe es jetzt hier schwarz auf weiß in der Tabelle zwischen Platz 7 Werder Bremen bei mir und Platz 4 Borussia Dortmund. Also zwischen Bremen und Champions League liegen am Ende der Saison 3 Punkte.
Ja. Bei mir nur 2. Lustig.
Alter Falter.
Ich sag dir, es wird auch genau so passieren.
Ich habe so Bock auf das Saisonfinale.
Ja.
Aber ich glaube, es wird nicht gut für mein Herz, weil Bremen noch voll drin ist.
Ja, und dann wird's langweilig.
Dann wird's wieder langweilig, ja.
Ja. Auf Platz 3 Frankfurt und die holen in meiner Hochrechnung alle 12 Punkte, die es noch geben kann.
Wow.
Die werden mit 64 Punkten rauskommen.
Ich sage Sieg gegen Leipzig, 3. Mhm. Dann sage ich Sieg gegen Mainz, 6, Dann unentschieden gegen Pauli. Irgendwie glaube ich, dass Pauli sind 7. Und am letzten unentschieden gegen Freiburg. Also bei mir holen sie 8.
Okay, gut. Ich bin ein bisschen optimistischer. Aber so what, wenn sie jetzt 4 Punkte weniger holen, sind trotzdem mit Abstand... Ja, auf Platz 3, da geht nach oben nichts mehr, da geht nach unten nichts mehr, die können sich in die Hängematte legen, alles gut, ganz entspannt, Champions League, sich drauf freuen.
Das passt schon. Ich auch. Das heißt, bei dir hat Frankfurt 64 Punkte?
64.
Ja, bei mir 60. Und wie viel hat Leverkusen bei dir auf Platz 2, nehme ich mal an?
Ja, 10 Punkte mehr als jetzt, 74.
Ja, same. Ich habe auch 74 gesagt.
Ja.
Sticht, ja.
Sehr gut. Und Bayern ergibt sich, ne? Die holen jetzt alles noch, was geht. Die werden sich nichts mehr vom Brot schmieren lassen.
Also 84 Punkte 84. FC Bayern, deutscher Meister. Ey, lustig, ne? 84, 74, 64 bei dir.
Genau.
Ja. 10 Punkte Unterschied zwischen den Plätzen. Ja, ich habe ja dieses...
Und dann gerne 54 eigentlich, aber bei Dortmund, aber sind dann halt 53.
Ich habe beim FC Bayern diese... random Niederlage am letzten Spieltag getippt, deswegen 3 Punkte weniger, 81 Punkte, deutscher Meister der FC Bayern München.
Es wird spannend, nicht da, wo wir jetzt gerade sind, sondern wirklich diese Europa-Plätze und vor allen Dingen auch das Abstiegsrennen, es werden einfach so verdammt enge Entscheidungen. Es wird so Spaß machen, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wirklich.
Ja, ich auch. Also ich hab richtig Bock auf die heiße Phase.
Ja.
Das wird so spannend, Abstiegskampf und die europäischen Plätze, das wird der absolute Hammer. Und ich glaube, da wird es Wendungen geben und das ist dann auch in jeder 20 Minuten geht dann Mainz in Führung in der 25.
Oh, Mainz Champions League
geht,
jetzt.
führt dann Bremen auf einmal gegen Leipzig und so und diese ganzen Blitztabellen und so. Ich glaube, da kann zwischen Platz 12 und 4 gefühlt ein Tor entscheiden. Ja, es ist richtig geil, aber darauf freuen wir uns doch. Wenn wir jetzt schon keinen spannenden Meisterkampf haben, dann wenigstens unten im Abstiegskampf und im Kampf um Europa volle Spannung. Das ist doch geil. Da haben wir doch etwas, worauf wir uns freuen können im Saisonfinale. Bei uns ist ja Kickbase auch so ein bisschen ausgelutscht. Das heißt, wir müssen uns an diesen Strohhalm klammern, dass halt wenigstens die die reelle Bundesliga uns ein bisschen unterhält. Genau. Trotz dessen, dass ich jetzt am vergangenen Spieltag, und darüber haben wir in der Besprechung vor der Aufnahme noch kurz gesprochen, habe ich in der Creator-Liga den Spieltagssieg geholt und es ist völlig bedeutungslos.
Völlig,
ich mache damit gar keine Plätze gut. Ich kann damit nichts mehr erreichen. Es ist einfach nur nice to have.
Ja, hast du auch mal einen Spieltagssieg geholt. Juhu. Wobei, natürlich nicht dein erster, ne? Aber du hast ja, glaube ich, schon 3 oder 4, ne? Hast ja schon.
Ja, ich glaube, 3 war Konto, mit dem oder? Jetzt 3, ja. Aber es ist natürlich nicht das, was ich mir erhofft habe von der Saison. Ja. Und ich glaube, du noch weniger.
Ach, ich noch weniger.
Vorjahressieger.
Genau.
Da muss nächste Saison voll angegriffen werden, Melo. Da müssen wir endlich wieder unser Tag-Team neu aufleben lassen. Wir müssen da wieder rasieren.
Es steht und fällt mit diesem fucking, mit dieser wirklich verdammten Auslosung da, diesem Pick, diesem Draft-Rotz.
Ja, aber auch der, auch der Draft hat mir kein Glück gebracht, trotz dessen, dass ich ja Nummer 2 picken durfte und Harry Kane überlassen bekommen habe.
Ja, das muss man aber auch schon schaffen, Simon, ja, mit einem Harry Kane im Team so abzuschneiden in einer Liga. Naja.
Wobei wir natürlich auch so eine Budget-Limitierung hatten. Ne?
Shots fired.
Wir hatten ja diese Budgetlimitierung und von 160 Millionen hat Kane ja alleine schon knappe 60 gefressen. Und dann musste ich ja mit 100 Millionen noch drei Draftpicks picken, plus mein Hidden Jam und noch das restliche Team drumherum bauen.
Ja.
Das heißt, ich war halt mit dem Kane-Pick auch budgettechnisch schon ordentlich limitiert. Das hat es natürlich nicht leichter gemacht.
Wirklich, an dieser Stelle muss ich nochmal eine fucking Lanze brechen. Muri von laufen lassen, ja? Der Ulis an Nummer 1 gepickt hat. Und wo alle total, ich kann es immer und immer und immer und immer und immer wieder erwähnen. Dieser Typ hat gesagt, der wird mindestens einen 150er Schnitt machen. Wo liegt er jetzt? 179. 179! Und alle haben wir ihn ausgelacht. Muri, an dieser Stelle erstmal schönen Dank, dass du im Stadion warst, HSV gegen Schalke in der Arena. Und wir wollten uns ja eigentlich treffen auf ein Bier. Und du aber in der Gästekurve hängen geblieben bist. Wir holen das nach. Ich freue mich auf dich. Ja, vielleicht sogar in Hamburg irgendwann mal übernächste Saison in der ersten Liga dann. Mal sehen. Aber Respekt, mein Junge. Predicted, die Coronis in der Hose gehabt und deiner Meinung vertreten. Chapeau.
Ja, muss man neidlos anerkennen. Also gutes Scouting betrieben.
Ja, das Einzige. So, wir haben auch gutes Scouting betrieben, ne, im Laufe dieser Episode, denn es geht wieder auf unser Fokusspieler-Duell zu, Junge. Ja, Duell der Giganten, oder? Und das Schublade hat das Motto aber sowas von zu 100% getroffen. Auch die Punkteausbeute war unterste Schublade. Bei deinem Touré, glaube ich, bist du bei 7 Punkten rausgekommen, oder?
Ja, weiß, also
soll ich nochmal gucken?
Ja, schau nochmal jetzt. Vielleicht hat er noch ein paar Pünktchen oben drauf.
Dann sind wir noch bei 7 geblieben. Ist bei 7 geblieben und mein Olli B. mit meinen Flugzeugen im Bauch, der hat mir eher Bauchschmerzen bereitet. Aber ich musste halt lachen. 57 Punkte. Und als ich dann direkt nach Spielende erstmal durch die Hoffenheimer Punkte, Mannschaftspunkte gescrollt habe, ja, musste ich ja immer weiter scrollen und mein Grinsen wurde immer breiter und immer breiter, als ich dann gesehen habe, dass dieser Touré nur noch 7 Punkte gemacht hat. Naja.
Peinlich, also wirklich, das war ja
vielleicht
wirklich ein Wursttreffen. Das waren keine süßen Schokoeier, die wir da im Osternest hatten. Das waren Steine, die angemalt waren, die Ostereier.
Kackwürste. Ja. Naja, 57 zu 7 bedeutet, ich habe ausgeglichen, da steht 12 zu 12 und das ist die perfekte Voraussetzung für unser neues Motto, mein Bester. Ein Spieler bis 12 Millionen Marktwert. Und da du glorreich verloren hast, ich glaube, eigentlich müsste ich dir sogar noch einen Punkt abziehen. Denn für so eine Frechheit mit nur 7 Punkten, ja, so einen Spieler da rauszupicken, müsstest du normalerweise einen Strafpunkt bekommen. Aber gut, ich bin heute mal gnädig, ja, weil Ostern ist.
Und mit deinen 57 Punkten darfst du eigentlich den Mund auch nicht zu voll nehmen.
Schieß mal los, du darfst anfangen. Hast du dir einen Spieler gescoutet?
Ja, ich darf anfangen und habe mich für die Abschiedstournee von Thomas Müller entschieden.
Oh.
Ich hoffe und spekuliere darauf, dass er gegen Mainz am kommenden Spieltag wieder starten darf und dass er mir dann ordentlich Punkte beschert und dass er sich jetzt so richtig schön mit den letzten 4 Spieltagen in der Liga noch so aus der Bundesliga verabschiedet und predikte 120 plus Punkte, gehe da punktetechnisch ein bisschen zurückhalten, da zu Werke, weil es ist halt einfach nicht garantiert, dass er startet und ich glaube 120 kann er aber auch als 30 Minuten Joker erzielen und deswegen bleibe ich bei 120.
Okay, sehr gut. Ich habe 2 Spieler im Petto und ich erkläre dir ganz kurz, warum ich hätte eigentlich gerne den einen genommen, aber mich dann doch für den anderen entschieden. Also um den vorwegzunehmen, ich habe mich für Marco Friedl entschieden. 120 plus Punkte, und zwar die Sicherheitsvariante von beiden, denn es steht 12-12. Wir haben jetzt nur noch 4 Spieltage, das bedeutet, ich muss entweder absichern, dass ich nicht zu weit nach hinten gerate. Wenn ich jetzt Risiko gehe, hätte ich jetzt irgendwie 2 Punkte, einen Punkt Rückstand gehabt, dann hätte ich die Risikovariante genommen. Ich hätte mich für Manzambi entschieden. 600k-Spieler, der Typ macht seit 2 Spielen einfach so einen Bock bei Freiburg. Ne? Der Typ hat jetzt das Spiel gegen, ich glaube, Gladbach, ne? In Gladbach, dann hat er irgendwie 20 Minuten gespielt, Grünbalken geliefert. Jetzt hat er die Chance bekommen, ja, gegen Hoffenheim direkt von Beginn an gespielt und wirklich auch sehr, sehr gut, sehr, sehr gut performt und hat eine ganz, ganz tolle Leistung hingelegt. Macht Spaß auf mehr. Ich habe den echt im Blick für die kommende Saison.
Ich wollte es gerade sagen, Melo, da muss ich mal kurz einhaken. Ja. Ich glaube, der wird in den Vorbereitungsepisoden bei Hidden Jam-Episoden oder Breakout-Kandidaten für die neue Saison, da wird Manzambi auf jeden Fall auftauchen.
Auf jeden Fall. Und jetzt auch wieder mit einer Vorlage geglänzt, ne? 127 Punkte gemacht. Eigentlich wollte ich ihn nehmen, wäre es meine Risikovariante gewesen. Und jetzt kann man ja ein einfaches machen und sagen, hey, komm, ich habe die Coronis und so. Aber den Gefallen tue ich dir nicht. Da gehe ich lieber mit Marco Friedl und den 120. Dafür ist dann Müller zu stark.
Ja, Marco Friedl, 4 grüne Balken in Folge, Abwehrchef, Riesen. Klärungsaktion jetzt auch gegen Bochum gehabt mit so einer 50-Meter-Grätsche.
Ja, geil.
Der ist einfach so wichtig und unverzichtbar, muss man schon fast sagen.
Ja,
also damit machst du nichts falsch.
Genau. Schön zu Hause gegen Pauli. Mindestens 120 wieder drin.
Das hoffe ich doch, weil das würde bedeuten, dass Bremen wahrscheinlich auch nicht so schlecht performt.
Ja. Wir haben auch wieder nicht schlecht performt, glaube ich, mein Bester. Von daher, genieß jetzt noch den restlichen Ostermontag. Ich wünsche dir die buntesten Eier ever. Ja, immer die Hände über der Bettdecke, mein Bester. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bereite dich mal schön vor auf deine Niederlage.
Mach's gut.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.